Ihr hört Comic Review Ausgabe 147 mit The Wake. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal könnte ich es mir relativ einfach machen, denn das Buch, das beim Panini Verlag erschienen ist, The Wake von Scott Snyder und John Murphy, hat 2014 den Eisner Award für beste Miniserie gewonnen, was ja für sich schon alleine spricht und allein deshalb man kaum Bedenken haben sollte, sich dieses Buch zu holen. Aber natürlich gibt es hier und da auch einmal ein paar kritische Stimmen. Gerade wenn ein Buch eine gewisse Auszeichnung bekommt, dann sind die Kritiker ja nicht weit und ziehen über dieses Buch her und meckern rum, dass es dann doch nicht so gut ist, wie es scheint. In meinen Augen, und dann nehme ich das vielleicht ein bisschen vorweg, hat dieses Buch diesen Preis zurecht bekommen. Ich bin mit dieser Ausgabe wirklich extrem zufrieden. Es hat mir viel Spaß gemacht und das ist doch die Hauptsache. Ganz ehrlich, Comics wie The Wake sind ein Grund, warum ich Comics lese. Es ist jetzt, sagen wir mal so, nicht unbedingt die neueste, packendste Story. Also es sind verschiedene Elemente, die man durchaus kennen könnte, die in dieser Geschichte immer so leicht mitschwingen, aber wenn Scott Snyder sich halt von Sachen inspirieren lassen hat, wobei ich das nirgendwo gefunden habe, das ist einfach nur beim Lesen, also so gleich am Anfang, so vielleicht so ein bisschen The Abyss, dieser Film von James Cameron ist ja nun auch schon ein Weilchen her. Dann vielleicht gewisse Elemente aus Waterworld oder wenn man noch weiter zurückgeht, der Mann aus dem Meer, Man from Atlantis, mit dem damals wahrscheinlich noch relativ jungen und unbekannten Patrick Duffy, der dann bei Dallas so richtig zu Ruhm gelangt ist, sage ich jetzt mal so. Aber es sind halt natürlich bekannte Elemente, die in diesem Comic vorkommen. Man könnte sogar so weit gehen, dass vielleicht sogar bestimmte Elemente so dieser klassischen Sage von Atlantis mit innehat, beziehungsweise vielleicht sogar gewisse Elemente aus Alias. Aber insgesamt, dieses Gesamtpaket, darauf kommt es an, unabhängig davon, dass vielleicht bestimmte Teilelemente so ein bisschen leicht bekannt vorkommen. Man könnte sogar, wenn ich es recht überlege, vielleicht auch sogar bestimmte Bücher von Jules Verne damit einbinden, beziehungsweise bestimmte Bücher, wahrscheinlich nur so Captain Nemo oder 20.000 Meilen unter dem Meer. Also diese Sachen schwingen alle so ein bisschen mit, aber es ist halt kunstvoll zusammengewogen und ein Timing, das mir unheimlich gut gefällt. Also bei diesem Buch kann ich mir auch im Nachhinein immer noch gut vorstellen, dass dieser 10 Heftausgaben, also auch sich im Trade unheimlich gut gelesen haben. Denn selbst wenn ich hier dieses Paperback, Gott, dieses Hardcover ist ja kein Paperback, vor mir habe, das liest sich selbst am Stück noch mit diesem Drive. Es gibt diese Cliffhanger am Ende, es gibt dieser Wechsel der Szenarien, es gibt diesen Schritt durch die Zeit und allein deswegen ist es schon ein Buch, das man wirklich wärmstens empfehlen kann. Bleiben wir mal zunächst bei der Aufmachung. Der Panini Verlag hat diese 10 Heftausgaben in einem gigantischen Buch vereint, wunderschön als Hardcover aufbereitet, ist damals bei Vertigo erschienen. Also diese 10 Heftausgaben für 24,99 € nun bei Panini als Hardcover-Ausgabe zu finden. Super gemacht. Hochglanzpapier, da gibt es jetzt nicht so viel rumzumeckern. Bei Vertigo ist es ja meistens in den Heftausgaben eher so ein bisschen dieses leicht angeraute. Könnte dann zum Artstil von John Murphy wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gepasst haben, aber wahrscheinlich ist dieses Hochglanzpapier dann doch etwas günstiger. Dadurch wirken die Farben vielleicht etwas kräftiger, als sie vielleicht beabsichtigt waren, aber nichtdestotrotz ist es ein tolles Buch. Die einzige Kritik, die ich immer habe, wenn Panini solche Hardcover-Geschichten auf den Markt bringt, dass hier in meinen Augen noch so ein kleines Kapitelband fehlt. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das besonders viel kostet, aber ich glaube, das ist so eine Kleinigkeit, wo man sagt, das wertet dieses Buch nochmal zusätzlich auf. Unabhängig davon, mit Kapitelband oder ohne Kapitelband für 24,99 € ein echtes Schnäppchen. Und einmal angefangen, dieses Buch zu lesen, wird man es vermutlich so schnell nicht mehr aus der Hand legen. Also bei mir war es wirklich so, ich habe mit etwas Zurückhaltung angefangen. Wie gesagt, ich bin immer etwas vorsichtig, wenn da so ganz groß plakativ drauf steht, Gewinner des Eisner Awards, dies und jenes. Da ist man ein bisschen zurückhaltend, aber man fängt dieses Buch an zu lesen und hat sofort so einen Einstieg, der einfach gelungen ist, wo man sich fragt, hey, wieso bin ich jetzt in dieser Welt, was ist da, was passiert dort und wie wird sich diese Geschichte entfalten? Zumal dann auch diese Erzählstruktur so ist, dass sie nicht unmittelbar linear ist, sondern wir haben so diese Vorstellung, diese Einführung eines relativ die Szene hat mich dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, an Waterworld erinnert. Eine relativ gut aussehende Dame, die mit einem Delfin auf Jagd geht und sie so ein bisschen, naja, futuristisch angehaucht, angezogen, also sehr enge Kleidung, so ein bisschen Bionic unterstützt. Sieht natürlich top in Form aus, sieht natürlich super aus, ohne jetzt zu freizügig, zu sexy zu sein. Dafür sind die Amerikaner einfach zu Brüder. Und dann natürlich auch unheimlich fantastisch dieses Artwork von John Murphy, was auch gleich am Anfang überzeugen kann. Direkt in den ersten, weiß nicht, 2, 3 Seiten gibt es eine Seite, wo dann so eine Flutwelle durch eine Häuserschlucht sich ausbreitet, die mich unmittelbar an dieses relativ bekannte The Great Wave of Kanagawa erinnert. Also wer dieses Bild sieht, so ein aus dem 18. Jahrhundert, so eine große Welle, so eine japanische mit Schriftzeichen Welle. Also daran hat mich das gleich erinnert, auch so vom Farbsetting her, das dem relativ nahe kommt. Toll gemacht. Also da muss man schon sagen, hier haben sich wirklich ein Autor gefunden, der es beherrscht, eine Geschichte zu timen, eine Geschichte zu erzählen über die Zeit hinweg. Und man hat ja diesen Blick in die Jetztzeit, also worum es eigentlich geht, und dann unmittelbar 200 Jahre zurück, wie sich so diese Geschichte überhaupt entfaltet hat, wie sie sich entwickelt hat. Was interessant ist, und das hat mit der Geschichte weniger zu tun, ich habe mir dieses Buch angefangen zu lesen oder angeguckt und lese so und denke mir so, irgendwie kommen mir die Gestalten, die Gesichter bekannt vor. Ich wusste zwar, dass das von John Murphy ist, aber ich hatte in dem Moment nicht so diese direkte Verbindung dazu, dass dies natürlich auch der Zeichner ist, der zusammen mit Mark Millar gerade diese aktuelle Serie Chrononauts zeichnet und Mark Millar in dem Fall natürlich schreibt, aber da merkt man schon, dass John Murphy wirklich einen sehr eigenen, sehr markanten Zeichenstil hatte, den man auch durch diverse Comics immer wieder erkennt. Ganz am Anfang hat es eher so diesen klassischen, ich sage es mal, Alien bedroht die Welt Charakter, wobei sich das erst so langsam entwickelt. Und wir haben eine Vielzahl von Charakteren, die einen unmittelbar vorgestellt werden. Also wir haben unseren Protagonisten oder Protagonistin, denn es ist eine weibliche, die Meeresbiologin Dr. Lee Archer, die engagiert wird, die eigentlich aus einem regierungsangegliederten Projekt ausgeschlossen wurde, weil sie sich dafür eingesetzt hat, dass dies eben nicht weiter fortgeführt wird. Nun möchte man sie doch haben, weil sie in ihrem Gebiet doch die Spezialistin ist. Dann treffen wir auf ganz verschiedene Charaktere, die so jeden einzelnen Charakter so ein bisschen für sich stärken, also die bestimmte Eigenarten haben. Jemanden, der Dr. Marin, der für Volkskunde und Mythologie zuständig ist, dann eine Figur, die ich wiederum cool finde, die einfach nur Meeks heißt, wo hier wiederum so eine Sache mitschwingt, wo ich sagte, das ist halt, diese Wurzeln der Klassiker sind hier schon vorhanden. Für mich sieht diese Figur aus, auch wie Captain Ahab aus Moby Dick, auch so von der Statur, wobei er dann eher aussieht wie Queequeg, dieser tätowierte Polynesier. Und das macht halt diesen Reiz aus. Man hat also Charaktere auch, die so ein bisschen wie Feuer und Wasser sind, die so miteinander spielen, die aber im Team halt alle sehr professionell sind, aber die trotzdem noch dunkle Seiten haben, die verschiedene Abgründe haben, die nicht ganz auf den ersten Blick so durchschaubar sind. Und auch unsere Meeresbiologin, da dachte ich schon, Snyder verfängt sich so ein bisschen in diesen belanglosen Strickmuster. Also sie telefoniert am Anfang mit ihrem Sohn, der von ihr getrennt lebt, wo sie quasi wartet, dass er jetzt zu Besuch kommt, aber gleichzeitig erforscht sie irgendeinen Wal nebenbei und man merkt so, diese Aufmerksamkeit liegt wahrscheinlich mehr auf diesem Meeressäugetier als auf ihrem Sohn, beziehungsweise die Prioritäten sind leicht verschoben und man merkt halt, wie karriereorientiert ist sie ja nicht unbedingt, aber wie wissensorientiert sie ist, wobei dann einiges hinten runterfällt, was sie dann im späteren wahrscheinlich auch nochmal bereuen wird, beziehungsweise bereut, aber es sind halt Momente und Figuren, die hier eingeführt werden, die alle ihre ganz besondere Fähigkeit haben, wo natürlich logischerweise darauf erpicht ist, dass diese im Team zusammenarbeiten, damit sie dieses, ich sage es mal Alien, dieses unbekannte Wesen aus der Tiefe erforschen und ergründen können. Und da sind wir dann auch unmittelbar in dieser Geschichte drin, was dann wieder so ansatzweise an 20.000 Meilen unter dem Meer erinnert. Also der eigentliche Einsatzort liegt halt irgendwo, ich glaube Antarktis war es, ziemlich weit unten, unter dem ewigen Eis, in einem U-Boot. Und dann kommen halt Elemente, die einfach cool sind, die diese Geschichte vorantreiben, die vielleicht nicht so diesen letzten Touch der Originalität haben, aber trotzdem in dieser Kombination einfach faszinierend sind. Interessant ist auch, dass kleine Sachen mit reinkommen, wo man fast so denkt, Scott Snyder will so ein bisschen seine Wurzeln mit einbringen in dieses Buch. Immerhin ist das ja bei Vertigo erschienen, aber es gibt dann so eine Traumsequenz, wo viel Grün plötzlich involviert ist, wo ich dann unmittelbar wieder daran denken musste, dass Scott Snyder ja auch sehr erfolgreich Swamp Thing geschrieben hat. Also da kommt eine ganze Menge mit rein. Und dann hat man so dieses Gefühl, man weiß, in welchen Bahnen sich dieses Comic bewegt. Und man hat immer diese leicht zurückgesetzten Bezüge, also dass dieses Unterwassermonster schon etliche tausend Jahre alt ist. Also wir haben dann so selbst 100.000 Jahre zurück. Dort werden Ureinwohner, und wenn man genau hinguckt, ist da halt auch schon etwas enthalten, aber man hat halt so dieses Gefühl, man bewegt sich in einem Strickmuster, beziehungsweise nicht in einem Strickmuster, aber in einer Geschichte, wo man glaubt, man weiß, in welche Richtung es geht. Und dann gibt es irgendwann, ich glaube, Mitte des Buches so einen Cut, und man ist in dieser Jetztzeit oder in dieser Zukunft, und man merkt plötzlich, dass sich die ganze Sache dreht. Und auch von der Geschichte her selbst nachher, also wenn man sich die dann anguckt, dann hat die noch den ein oder anderen Twist, die ein oder andere Wendung, mit der ich persönlich so nicht gerechnet hatte, die aber die ganze Sache wirklich spannend und interessant macht. Aber die eigentliche Stärke ist dann wirklich so in diesem Charakteraufbau. Man muss beim Lesen wahrscheinlich auch wirklich auf so Kleinigkeiten achten. Es gibt dann immer mal ein paar Andeutungen, dass man merkt, auch über diese Zeit gibt es Verbindungen zwischen diesen einzelnen Figuren. Also es ist einfach verdammt geschickt gemacht. Es gibt immer wieder, und da merkt man, dass wahrscheinlich Scott Snyder sich dann auch wirklich beliest und einliest, eben diese Bezüge zur Biologie, also zu tatsächlich vorhandenen Sachen, die er in seine Geschichte mit einwebt, wo er sagt, da gibt's halt bestimmte Sachen, die gar nicht so in der Flora und Fauna oder in der Meeresbiologie, wie auch immer, also nicht ganz erklärbar sind, beziehungsweise allen für sich sehr unique sind, und diese webt er in diese Geschichte mit ein, und das führt natürlich dazu, dass dieser ganzen Geschichte eine gewisse Erdung gegeben wird, einen gewissen Realitätsbezug, der losgelöst von diesem ganzen Setting, also Alien auf der Welt oder bedroht die Welt oder bedroht die Bevölkerung, dann plötzlich eine ganz andere Tiefe bekommt, und man denkt sich so, ach, das könnte so sein, und dann werden verschiedene Volksmythologien mit aufgezeichnet, verschiedene Naturkatastrophen, die da so mit reingeflochten werden, und man ertappt sich so beim Lesen, dass es natürlich über diese verschiedenen Plätze auf der Welt gewisse gleiche Elemente gibt, gleiche Vorgehensweisen, die alle Kulturen in sich vereinen, die nicht unbedingt voneinander abgeschaut werden konnten. Insofern sagt man sich, vielleicht gab es da wirklich mal irgendwas in diese Richtung. Der Hammer, ich bin mit dem Ende insofern nicht ganz zufrieden, aber das ist auch schwer, sagen wir mal so. Also bei den meisten Büchern, bei den meisten Filmen hat man natürlich bei einem tollen Buch, was, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Buch, was 1000 Seiten lang ist, die 900 Seiten sich bestens unterhalten, und irgendwann müssen sie natürlich dieses Buch zu einem Ende bringen. Und genauso ist es hier, und man hat so dieses Gefühl, natürlich ist das Ende, was Scott Snyder gerne haben wollte, aber trotzdem, man hätte für sich selber vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr haben wollen oder ein ganz klein wenig anderes Ende oder nicht ganz so, dann doch wieder in bekannten Bahnen, wobei man das ja nicht sagen kann. Also ich muss sagen, das Ende war schon noch ein bisschen überraschend, aber ich hatte irgendwie gefühlt etwas anderes erwartet. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, außer dass am Ende so diese Elemente von Waterworld in meinen Augen dann nochmal etwas stärker zum Tragen kommen. Aber die finale Szene bin ich mir immer noch nicht ganz im Klaren, aber das ist wahrscheinlich auch eine Stärke eines guten Buches, dass man sagt, okay, man bekommt halt nicht alle Antworten. Man kann am Ende so ein bisschen hineininterpretieren, was will man in dieser Szene sehen, und das ist grandios gemacht. Nimmt man quasi den Evolutionsprozess dieser Figur, hat die Figur sich weiterentwickelt, ist da irgendwas anderes geworden, oder nimmt sie im Prinzip den Faden vom Anfang wieder auf, also bleibt sie das, was sie ist. Es gibt kleinere Momente in diesem Buch, bestimmte Handlungsstränge, bestimmte Ereignisse, die einfach offen lassen, was nun am Ende wirklich so die Quintessenz dieser Geschichte ist. Also wie hat sich die ganze Sache entwickelt und wo stehen wir jetzt? Aber nichtsdestotrotz, bis dahin eine tolle Reise, ein tolles Buch, was nicht langweilig wird, wo ich wirklich am Ende eines jeden Heftes auch so diesen Spannungsbogen, den Scott Snyder in diesen 10 Heftausgaben fabriziert hat, wirklich spüre, wirklich merke. Und man merkt halt auch bei diesem Buch, die Stärke von Scott Snyder liegt nicht da unbedingt darin, oder das ist natürlich auch eine Stärke, aber diese lineare eine Geschichte von Anfang bis Ende durchzuerzählen, sondern eben so kleine Subplots Plots aufzumachen, kleine Handlungsstränge, kleine Geschichten, die diese Geschichte halt für den Leser auch immer dichter erscheinen lassen. Also es ist nicht nur eine Figur, die von Anfang bis Ende durchgezogen wird, sondern nein, es sind halt viele kleine Elemente, die dann ein großes Bild einer Geschichte ergeben, so wie Puzzleteile, die sich nacheinander so ein bisschen einfügen und erklären, worum es in dieser Geschichte eigentlich geht. Man muss beim Lesen natürlich dann auch so ein bisschen den roten Faden im Auge behalten. Man muss anfangen zu lesen, also gerade am Anfang, so gut mir das auch gefallen hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einige gibt, die den roten Faden dann eben ein bisschen verlieren, wenn dann so gesprungen wird, wenn so verschiedene Handlungsstränge aufgemacht werden. Aber wenn man sich einmal darauf einlässt und eben diese Geschichte auf sich wirken lässt und vielleicht, wenn man sagt, okay, ich habe hier ein bisschen den Faden verloren, nochmal zurückblättert, ist man mit dieser Geschichte wirklich bestens bedient. Und hinzu kommt, Jean Murphy hat ein für mich wirklich fantastisches Artwork. Man merkt, dass er, ich vermute mal eher aus diesem analogen Gesichtspunkt heraus seine Sachen zeichnet. Ich meine, man kann das natürlich alles auch mittlerweile digital machen, aber wenn man sich so die Charaktere anschaut, dann ist es nicht so dieses klassische Bild eines Gesichtes, sondern er arbeitet dort halt viel mit Schraffuren. Also ich glaube, sein Artwork würde prima auch im Schwarz-Weiß wirken. Mimik, Gestik, Konturen werden halt durch Schraffuren im Gesicht erzeugt. Er zeichnet auch ein unheimlich detailliertes Bild so an diesen Rändern der Figuren, sag ich mal. Also alles, was so im Raum steht, also dieses Interieur und Exterieur, zeichnet er wirklich perfekt. Aber er hat es halt auch drauf, wenn dann gerade, wenn einer der Professoren so quasi diese geschichtlichen Mythen erzählt, also von irgendwelchen Schlangen, Meeresschlangen und Bären, die aufstehen und Seemonstern und die Lorelei und was es alles so gibt, was alles so mit einfließt, dann schaut man sich das an, dann hat man halt auch dieses Bild, so einen leichten Retro-Charme, der einfach, also mir persönlich, muss ich sagen, sind so ein Artwork tausendmal lieber, was ein bisschen Eckenkanten, was ein bisschen Kanten hat, was nicht so hochglanzpoliert gerendert ist, als jetzt sagen wir mal irgendein DC oder Marvel Comic. Also das Artwork ist in meinen Augen wirklich wert, entdeckt zu werden, und auch die Zeichnungen eben dieses ominösen Alien-Monsters aus der Tiefe, wie auch immer, die sind halt klassisch. Ich meine, natürlich sind diese Figuren jetzt nicht unbedingt neu, es sieht eher aus wie so ein Fisch, dieser ganz tief in der See lebenden, aber alles in allem gibt es wirklich ein tolles Bild, das dann auch über die Zeiten leicht variiert. Also man hatte halt diese verschiedenen Epochen, in der diese Handlung spielt, und es gibt immer kleinere Eigenarten, auch in der Kolorierung, die im Übrigen auch hervorragend von Matt Hollingsworth in Szene gesetzt worden ist, der wirklich sehr dezente Farben setzt, der eher so auf ein bisschen, ja, Pastelltöne sind es nicht, aber so ein bisschen zurückgenommen, also nicht diese ganz krassen Farben, außer es ist für die Handlung ein bisschen eminenter zu sagen, pass auf, wir nehmen hier ein bisschen dominante Farben, damit wir einfach sagen, okay, das werden etwas mehr Emotionen transportiert, aber für mich stimmt hier wirklich alles. Artwork, Geschichte, die Kolorierung. Es ist einfach eine Geschichte, die mich von Anfang bis Ende wirklich überzeugt hat. Und einzigen Grund, den ich, wenn man wirklich meckern wollte, finden würde, wäre die Tatsache, was ich gleich am Anfang gesagt habe, dass diese bestimmten Elemente dieser Geschichte so oder so ähnlich vielleicht schon mal in anderen teilweise enthalten waren. Aber Gott, welche Geschichte ist wirklich ausschließlich originell und neu, die es so oder so ähnlich noch nie gab? Irgendwie kann man es immer auf Klassiker oder ganz allgemeine Geschichten herunterbrechen. Deswegen bei mir keine Abzüge, diesmal eine ganz klare Empfehlung. Also das hat in allen Kategorien Artwork, Geschichte, Kolorierung 10 Punkte verdient. Man könnte fast sagen, ein Action-Blockbuster auf 228 Seiten. Vom feinsten Bonusmaterial gibt es in diesem Buch relativ wenig. Es gibt noch so eine kleine Covergalerie, eine Artgalerie, also mit Skizzen oder sowas gibt es nicht. Es gibt eine kleine Kurzbiografie von Scott Snyder und John Murphy, aber mehr braucht man auch nicht. Also diese 228, wahrscheinlich sind es nur 220 der einzelnen Heftausgaben, diese 10 Heftausgaben sind so grandios, dass man unheimlich viel Spaß mit diesem Buch haben will. Wer noch mehr von John Murphy, also diesem Artwork haben will, dem sei Punk Rock Jesus vielleicht noch empfohlen. Chrononauts von Mark Miller werden wir demnächst wahrscheinlich bei Hunting Down Comics besprechen. Ansonsten gibt es außer der Gesamtnote von 10 Punkten nichts hinzuzusetzen, außer der Tatsache, dass wenn ihr weitere gute Bücher sucht, Bücher, die euch faszinieren, an denen ihr Spaß habt, dann guckt einfach auf comicreview.de, dort gibt es noch mehr dieser Art von Besprechungen. Solltet ihr andere Meinung sein oder habt ihr irgendwas an diesem Buch auszusetzen, was euch stört, wo ihr sagt, ich hätte eine andere Bewertung gegeben, dann immer her damit, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.